Allgemeine Nintendo-Informationsdatei. Starte Wiedergabe.
Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic, and with passion.
Spannende Abenteuer garantiert. Die Power für coole Spiele. Jeder kennt sie. The Power of N. Spiele in neuen Dimensionen. Das ist 64-Bit-Technologie. The Power of N. Action, Fun und Abenteuer. Das totale Spielerlebnis. The Power of N.
Here is your host, Joey.
Hallo und herzlich willkommen hier im 64. Game Talk. Schön hast du eingeschaltet, freut mich sehr. Die Nummer 64, wie könnte es anders sein? Wir können hier heute natürlich nur ein Thema behandeln und das ist der Nintendo 64. Wobei, jetzt habe ich es schon falsch gesagt, Nintendo schreibt auf der eigenen Homepage ja das Nintendo 64. Für mich ist es einfach der, aber ich versuche mir das irgendwie zu merken. Ja, so ein großes Thema könnte ich natürlich nicht alleine stemmen. Entsprechend habe ich mir hier zwei Stammgäste in die Sendung eingeladen. Ihr kennt sie beide schon. Ich darf begrüßen zum einen den Andy. Hallo Andy.
Hallo Joey.
Und den Patrick. Hallo.
Ja, hi. Schön, dass ich wieder da sein darf.
Was haben wir heute vor? Ich habe schon gesagt, Nintendo 64, das wird quasi eine Reminiszenz an Nintendos vielleicht beliebtesten Flop. Wie wollen wir die ganze Geschichte aufbauen? Zuerst mal so Release und damalige Marktsituation, ein bisschen gucken, wie war da das Umfeld, wann kam das Teil, wie teuer war es, vielleicht ein paar Vergleiche ziehen, so. Dann wollen wir auf die Features und Schwächen dieses Geräts eingehen und die natürlich auch so ein bisschen mit der Konkurrenz vergleichen, dass man da so eine Perspektive hat. Schließlich wollen wir dann zur Frage kommen, ja, alle sagen, dass Nintendo 64 war ein Flop. Stimmt das wirklich? Wenn ja, warum? Und gegen Ende raus wollen wir uns noch über ein paar Highlights, über ein paar unserer persönlichen Highlights für diese Konsole unterhalten. Gut, dann würde ich meinen, legen wir doch gleich los. Wir haben einiges vor, also zögern wir es nicht weiter raus. Das Nintendo 64 kam bei uns, also das heißt PAL Europa, am 1. März 1997. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich meines bekommen habe. Möglicherweise dann Weihnachten 97. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Wisst ihr, wann ihr eures bekommen habt?
Ich meine, ich hätte auch mein Geburtstags- und Weihnachtsgeld sparen müssen und den Rest haben dann wahrscheinlich meine Eltern dazugegeben. Also auch irgendwie Anfang 98 erst.
Vielleicht 98, wenn ich raten müsste. Ich habe da immer meine Story, wenn die jemand hören will, aber die habe ich wahrscheinlich auch schon in tausend anderen Podcasts gebracht.
Dann musst du es jetzt aber hier bringen, weil wenn sie in irgendeinen Podcast gehört, dann in diesen.
Die Story ist die, das erste Mal, dass ich überhaupt ein 3D-Spiel gespielt habe. Vorher kannte ich nur den ganz alten Gameboy. Das war bei zwei Nachbarsmädchen. Die hatten zufälligerweise ein N64 gewonnen, als der ganz neu war, bei McDonald's, bei einem Wettbewerb.
Ist ja obercool.
Und so kam es, dass wir dann alle dorthin gingen, um das mal auszuprobieren, was das für ein neues Ding ist. Und dann war dort Super Mario 64 und noch so ein Spiel, das ich nicht mal ganz weiß. Aber das hat mich natürlich völlig umgehauen, wenn alles, was ich bis dahin gekannt habe, sind schwarz-weiß Gameboy-Spiele. Und von da an habe ich eigentlich angefangen, meine Eltern zu quälen, mir auch so einen zu kaufen.
Okay, ja, die Geschichte kannte ich noch gar nicht. Aber so viel Glück muss man mal haben, eine Konsole zum Release zu gewinnen. Und das erst noch bei McDonald's.
Ja, das ist schon ein krasser Sprung vom Gameboy zum N64.
Gibt's heute nicht mehr.
Ja, absolut, ja.
Das vergisst man, glaube ich, nicht, ja.
Wenn man die Preise anschaut, ich bin eigentlich, ich sag jetzt mal, positiv überrascht. Heute sieht das gar nicht mehr so teuer aus. Ich habe mal ein bisschen nachrecherchiert. In Deutschland soll das N64 zu Beginn 399 D-Mark gekostet haben. wurde dann aber ziemlich schnell, bereits nach 2 Monaten, krass runtergesetzt auf 299 D-Mark. Möpor, da kannst du vielleicht helfen. War das wirklich so? Stimmt der Preis? Ja, wahrscheinlich schon. Wie, weißt du, was du gezahlt hast? Wahrscheinlich nicht.
Ich muss zugeben, ja, ich war da 10 Jahre, als das Ding rausgekommen ist. Wie gesagt, also ich werde wahrscheinlich zu Geburtstag und Weihnachten vielleicht 150 Euro insgesamt bekommen haben. Und von daher überstieg das dann sowieso meinen Horizont, weil das war einfach ganz viel Geld.
Ja.
Ich muss zugeben, also ich weiß noch, später habe ich mir dann halt Spiele dafür gekauft und davon die Preise weiß ich noch ungefähr. Aber was ich für die Konsole bezahlt habe, keine Ahnung.
Ja, ich habe die geschenkt bekommen. Ich weiß auch nicht, was die gekostet hat. Ich weiß nur noch, die muss auch mega teuer gewesen sein, zumindest für meine Verhältnisse. Ich weiß noch, die Spiele, die waren auch mega teuer, etwa 120 Schweizer Franken. Also teurer, als sie das heute sind, viel teurer, als sie das heute sind. Den US-Preis, den habe ich auch noch rausbekommen. Das mit den Preisen früher war interessant. Die konnten sich noch ziemlich schnell verändern. Angekündigt war mal $249. Dann war zum Release der Preis aber schon auf $199 unten. Das ist, wenn man es mit 2016 so inflationsbereinigt vergleicht, das wären dann $305. Hier amerikanische Preise, höchstwahrscheinlich immer ohne Steuern. Aber wenn man denkt, zu einer Zeit so eine powervolle neue Konsole für heutige $300, scheint eigentlich gar nicht mal so schlecht.
Ja. Also als die Konsole rauskam, war der Markt eigentlich schon abgesteckt. Da die ganz die frühe 5. Konsolengeneration, da gab es ja so manches Zeugs, das heute keiner mehr kennt und das alles gefloppt ist. Und das bekannteste davon vielleicht der 3DO, und der war auch schon tot, als die N64 kam. Also für die, die es nicht wissen, auf dem 3DO sind tatsächlich Need for Speed und Gex geboren. Außerdem war auch schon klar, als der N64 rauskam, dass der Saturn wohl gescheitert war, weil die Saturn-Segas-Konsole, die war ausgelegt auf 2D-Spiele und die hatten irgendwie nicht mitbekommen, dass 3D der New Big Thing ist. Und das ist dann wohl auch der Grund, warum die so schnell dann mit dem Nachfolger gekommen sind, 99.
Ja, vielleicht hier ist das ein guter Moment, schnell die Sache auszulegen, damit man sich ein bisschen ein Bild machen kann. Ich habe etwas recherchiert, was diese 5., also quasi die 3D-Generation anbelangt. Also jetzt hier ohne Handhelds natürlich. Der erste war wohl das Sega Saturn. Das kam im Juli 95, hat $399 gekostet. Hier inflationsbereinigt auf 2016 $629, wohl wieder ohne Steuern, also relativ teuer.
Also es gab noch obskureres Zeugs, das offiziell auch zur 5. Generation gehört und das früher gekommen ist, wenn du es genau nimmst.
Ja, ich will mich jetzt auf die einigermaßen berühmten Kandidaten beschränken, damit es ein bisschen übersichtlich bleibt. Ganz berühmt dann die PlayStation 1. Ende September 95 kam die. $299, hier wieder inflationsbereinigt. 2016 wären das $472, also auch schon ein bisschen teurer, hier wohl auch wieder ohne Steuern. Und dann als Vergleich, um zu zeigen, dass das N64 doch recht spät kam mit 97. Andy, du hast es angesprochen, im Oktober 99 kam dann bereits die erste Konsole der 6. Generation, das Sega Dreamcast, für damals $199, inflationsbereinigt. Zu 2017 wären das $218, wohl wieder ohne Steuern. Und das war auch ganz komisch, wie sie das angekündigt haben. Erstmals waren es irgendwie $399, dann $299 und dann $199. Aber da dieser Preiswettkampf, den sich die Konsole da geliefert hat mit der Konkurrenz, das wäre dann eigentlich schon wieder eine Geschichte für einen eigenen Podcast. Wir haben jetzt hier viele Zahlen gehört, kurz zusammenfassend, was soll man hier draus mitnehmen? Zeitlich kam das N64 in der 5. Konsolengeneration quasi als letztes raus. Der Preis war aber ganz okay, der war relativ günstig. So, das ist eigentlich so die Quintessenz, die man daraus ziehen kann.
Ja, kann man so sagen, ja. Wenn man dann natürlich einen Schritt weiter geht, dann sticht natürlich N64 hervor, weil es technisch sich stark unterscheidet von der Konkurrenz.
Ja, ich glaube, auf dem Papier unterscheidet sich das Ding schon. Damit wären wir jetzt in den Features dieses Geräts.
Der Computer arbeitet auf Hochtouren. Jetzt wird es deutlicher. Ich kann es klar erkennen. Nintendo! Nintendo 64!
Ich will alles erfahren. Ich muss genau wissen, um was es sich hierbei handelt. Informationsdisplay aktivieren.
Aktiviert.
Sprachmodul aktivieren.
Aktiviert.
Sie sehen, Nintendo 64, die 64-Bit-Powermaschine für unglaubliche 3D-Welten.
Gehen Sie näher ran.
Cartridge-Technologie, keine Ladezeiten, Plug-and-Play, sofort einsatzbereit.
Was bedeuten die vier Anschlüsse an der Vorderseite?
Eingebauter 4-Spieler-Adapter.
Genauer.
Gleichzeitiges Spielen von bis zu 4 Spielern. Der gemeinsame Weg in eine neue Dimension.
Natürlich, da kommt auch der Name her, waren diese 64-Bit der CPU. Das Ding lief dann mit etwas mehr als 93 MHz, muss man sich heute mal vorstellen. System RAM hatten wir 4 MB. Wer dann später dieses rote Expansion Pack hatte, der hatte dann 8 MB, also eine Verdopplung. Relativ viel, wenn man so will.
Mhm.
Die Auflösung, das waren grandiose gestochen scharfen 640x480. Wir hatten ja bekanntlich Cartridges, aber die Speichergröße war da sehr variabel. Wir haben da angefangen mit 8 MB. Mario 64, also der Launch-Titel, der lief auf einer 8 MB Cartridge. Späte Spiele dann, beispielsweise Conker's Bad Fur Day, die hatten dann schon 64 MB. Die Zahl wird uns dann später nochmal begegnen.
Gab es nicht noch größere?
Ich wüsste nicht, ob noch was Größeres kam als das, aber ich weiß gerade, dass dieses Spiel 64 hat. Ich glaube, Resident Evil, glaube ich, 2 war es noch und Pokémon Stadium 2, die waren auch noch auf einer recht großen Cartridge.
Ich fand es ja immer auffällig, dass die Cartridges so unterschiedlich schwer sind.
Ja, wenn man die mal aufschraubt, sieht man, da sind wohl auch unterschiedliche Platinen dann drin. Manche Cartridges belegen eigentlich nur so etwa die Hälfte dieses grauen Gehäuses.
Das ist interessant, das wusste ich gar nicht.
Technisch hatte die Konsole auch noch ein, zwei Features, die für mich dann neu waren. Der Erweiterungsslot im Controller, den fand ich ganz komisch. Ich mochte den eigentlich nie, bis heute nicht. Da
Was?
Konnte man einen Memory Pack reinmachen. Das fand ich blöd, weil ich wollte, dass man auf die Cartridge speichern kann.
Ja, du weißt, warum das so war, oder?
Nee, erzähl uns.
Ja, das war ganz simpel, weil die Cartridges, das waren sau teuer für die Publisher zum Herstellen und um die Kosten zu senken, haben viele auf eine Batterie verzichtet und haben den Spieler gezwungen, das selbst zu machen mit diesem Controller-Pack.
Ach was.
Und da denkt man sich, ja gut, wenn die wenigstens eigentlich so teuer wären und wenigstens genug Platz haben, aber es war dann noch reine Glückssache. Weil manche Spiele, die wollten vielleicht ein, zwei, drei oder so von diesen Speicherblöcken, aber dann gab es gewisse Spiele, die haben alleine also ein Controller-Pack gefüllt. Ich habe mir neulich eine Cartridge gekauft von Snowboard Kids. Ich kann es nicht spielen, ich habe keinen Controller-Pack, wo das Platz hat. Das will sämtlichen Platz im Controller-Pack nur für einen Spielstrand.
Stimmt.
Und es gibt Spiele, die wollen nur einen.
Ja, das stimmt.
Ja, wenn ich mich so zurückerinnere, das war immer so ein Riesenkrampf dann mit dem Speichern auf dem Ding. Und dann hatte ich noch so einen irgendwie mit einem englischen Menü und ich wusste überhaupt nie, wie das jetzt ging. Und ich glaube, das war noch so ein Third-Party-Ding, das hatte noch so einen Schalter dran und ich hatte eigentlich keine Ahnung, wie das jetzt geht. Und dann war das Spiel irgendwie noch Englisch und so kurzum, ich konnte nie speichern bei meinem vielleicht etwas unterschätzten Snowboard-Spiel, zu dem ich dann am Ende dann noch komme. Dann musste ich halt immer wieder von vorne anfangen. War ein bisschen frustrierend, deshalb, ich habe das Ding in schlechter Erinnerung, ich mag es heute noch nicht. Dann gab es noch das Rumble-Pack.
Stopp.
Ja.
Das Memory-Pack im Controller ist ja eigentlich nichts anderes als ein Memory-Card für die PlayStation, oder?
Ja.
Ja, aber die hat funktioniert. Das war irgendwie simpel.
Ja, war wahrscheinlich auch billiger.
Ich finde es halt trotzdem irgendwie cool, dass man die dann quasi in seinem eigenen Controller drin hat. Also bei mir war es halt früher wirklich dann so, dass ich halt zu meinem Kumpel gegangen bin, habe meinen Controller mitgenommen, wo halt meine Speicherkarte schon drin war. Und dann konnte ich halt bei Snowboard Kids mit meinem Spielstand spielen. Und das fand ich schon ziemlich cool. Dadurch einfach nur, dass ich meinen Controller da angeschlossen habe.
Ja, das konntest du auch mit der Memory Card, die du dann mitgenommen hast und beim Kumpel in die PlayStation reingesteckt hast.
Ja, aber da muss man erst für aufstehen und das alles machen.
Ja, und vor allen Dingen, wenn du speichern wolltest, konntest du ja gleichzeitig nicht das super tolle Rumble Pack verwenden, weil das musste ja in den gleichen Slot rein.
Es gab ja Third-Party-Sachen, die beides verbinden konnten.
Echt? Das habe ich immer gesucht.
Aber nichts von Nintendo offiziell. Und weil es sowieso noch raus muss, der Fakt, ja, Nintendo waren die Ersten, die ein Rumble Pack geliefert haben.
Ja.
Und der DualShock war dann die Antwort. Also auf das Rumble Pack und auf den Control Stick. Also das ist auch noch ein Thema hier.
Ja,
ja. Ja. Also ich muss sagen, ich habe das Rumble Pack dann irgendwie nie vermisst und ich fand die PlayStation-Lösung dann angenehmer, weil es schon direkt integriert ist. Was ich aber besser fand, war das Transfer Pack. Da konnte man Gameboy-Spiele und Gameboy-Color-Spiele reinstecken. Ich glaube, das einzige Spiel, womit ich das je benutzt habe, war Pokémon in Pokémon Stadium.
Ja, ich glaube, das ging auch noch für Mario Tennis oder so.
Mickey's Speedway USA.
Ah, sogar schon drei.
Geht auch noch. Es gibt ein paar, aber ich habe es nur für Stadium benutzt, so wie die meisten.
Aber da war ja auch direkt eins mit bei, von daher fand ich das eigentlich ganz okay. Also wenn man das Spiel gekauft hat, war halt in dem Paket das Transfer Pack mit drin.
Aber das war nicht wie das SNES Game Boy Modul, dass man einfach alles dann auf dem Fernseher spielen konnte, oder?
Nee.
So eins gab es leider nie. Das finde ich eine riesen verpasste Chance.
Ja, das fand ich auch so eine Enttäuschung. Jetzt habe ich so ein Ding, dann hätte ich doch gedacht, jetzt kann ich einfach das reinstecken, dann irgendwie booten und dann kann ich mein Game Boy Spiel dann auf dem Screen spielen. Aber das ging leider nicht.
Ich bin genauso enttäuscht, wie dass sie nie eine Möglichkeit gemacht haben, auf der Wii U 3DS zu spielen.
Ja, das habe ich auch immer mir gewünscht. Also das bietet sich ja so sehr an. Du hast ja diese zwei Bildschirme und eigentlich, naja.
Wer sich jetzt hier an dieser Stelle so einen hübschen Hardware-Vergleich wünscht mit der PlayStation, wir wollen uns jetzt diesen Technik-Vergleich sparen. Ich packe dir einen tollen, ja, schon fast Essay in die Shownotes, wo das schön in allen Details ausgelegt wird. Lohnt sich das mal zu lesen. Guck in die Shownotes, gametalk.fm/Nintendo64 oder direkt schon in der Beschreibung bei dir in der App. Da kannst du das anklicken und nachlesen. Ich will es einfach kurz zusammenfassen. Auf dem Papier ist das N64 stärker als die PlayStation, eigentlich stärker als alle anderen Konsolen seiner Generation. Beim Sound und bei Videos könnte man sich streiten, die waren eigentlich bei der PlayStation besser wegen der CD.
Ja, weil die Speicherplatz hatten.
Ja.
Ich glaube, Videos gab es bei N64-Spielen gar nicht, oder?
Sehr, sehr limitiert.
Es gab ein paar wenige, ich glaube, irgendwas mit Pokémon und irgendwas mit Resident Evil 2, glaube ich. Ein paar findige Entwickler haben es geschafft, das Zeug so zusammen zu komprimieren, dass es dann auf ein N64-Spiel gepasst hat.
Ach krass.
Aber meistens gab es das nicht.
Ja, oder so ein Game so voller Dialog wie Conker's Bad Fur Day, das war wirklich die Ausnahme. Und ist ja auch eine gigantische Cartridge, wie du vorher erklärt hast.
Ja, das gab es dann halt manchmal. Das Problem hatten halt die CD-Konsolen dann nicht so. Dazu kommen wir dann aber später wieder. Jetzt möchte ich doch mal so ein paar Vor- und Nachteile des N64 hier auslegen. Hier einfach mal in die Runde gefragt, was war ein Feature, das euch sehr gut gefallen hat seinerzeit oder heute noch verglichen mit den Konkurrenzkonsolen?
Ich mochte es immer, dass es keine Ladezeiten hat auf die Art, also kaum wahrnehmbare Ladezeiten, weil ja, es hatte keine optischen Medien und die Spiele sind auf Cartridges, da fällt das weg.
Ein Vorteil der Cartridge waren die Ladezeiten, der vielleicht einzige Vorteil.
Ja.
Weil damals zu PS1-Zeiten, also da waren die Ladezeiten wirklich ganz, ganz übel lang, also... Wenn es heute ein Spiel gibt mit solchen Ladezeiten, dann wird das sehr scharf kritisiert. Aber damals, ja, da war das einfach so. Und was ich auch noch finde halt, ich mag die Grafik grundsätzlich besser, weil der Unterschied zwischen den Grafik, zwischen PlayStation und N64 ist, N64 ist so polygonhaft, blockig, aber eben, ich finde sie schöner, weil die PlayStation ist detaillierter, aber so pixelhaft. Und die altert irgendwie schlechter.
Ich glaube, das hat mehr mit Grafikstil und Artstyle zu tun, als mit der Grafik selber.
Ich habe neulich mal meinen N64 wieder an den Fernseher angeschlossen. Ich weiß nicht, wie es bei der PlayStation ist, aber der N64 ist halt auf einem Flatscreen echt ganz, ganz grausig nur anzusehen.
Ja, das ist immer so.
Ist das denn bei der PlayStation auch so? Also gerade wegen diesem anderen Grafikkrams, sag ich mal?
Garantiert.
Okay.
Also so Geschichten wie Final Fantasy VI, halt einfach so 2D-Pixel-Look, das geht noch. Das altert relativ gut, weil das ist heute auch noch irgendwie schick und schon halb wieder trendy. Aber diese ganzen 3D-Polygon-Geschichten, schwierig.
Es sei gesagt, ich spiele nur auf CRT diese Konsolen.
Ja, das ist wahrscheinlich auch das Schlauste, wenn man es im Original spielt. Ja, natürlich, was noch ein ganz großer Vorteil war seinerzeit, wir hatten hier 4 Controller-Ports. Das war nicht die erste Konsole, die sowas konnte, aber so die erste, die ich dann in Erinnerung hatte, die verbreitet war.
Sie konnte es von Haus aus ohne Adapter.
Ja, richtig. Den Adapter, ich weiß nicht, den hat ja für die PlayStation ja irgendwie eh niemand gehabt und dann keine Ahnung, welche Spiele das unterstützen hätten sollen. Bö.
Ich glaube, so Sportspiele.
Okay.
Madden, NFL und FIFA und sowas, glaube ich.
Ich habe noch nie so einen Adapter in den Händen gehalten und ich habe es auch irgendwie nie vermisst. Aber ich fand es halt echt cool, dass das N64 hier 4 Ports hatte. Natürlich, klar, offensichtlich, Smash Bros., Mario Kart, solche Dinge zu viert, war dann halt einfach lustig. Es war halt einfach dann die Konsole Nummer 1, wenn es um Couch-Multiplayer ging.
Absolut.
Ja, definitiv, ja.
Dann ein weiterer Vorteil, der manchmal vorhanden war, man musste keine Speicherkarte haben, ja, außer man hat dann halt eben so ein lustiges Spiel, das dann da das komische Speicherpack wollte, das war dann wieder blöd.
Aber das Ding ist dann eben so, dass all diese Spiele, die man letztlich braucht, sind von Nintendo oder sind von Rare. Und das sind die, die es immer die Batterie drin haben.
Okay, ja gut, dann ist man heute relativ fein raus, ja, stimmt. Eine technische Neuerung, die wir hier auch ansprechen müssen. Die Konsole war quasi die erste mit einem Analogstick. Ja, zwar nicht so ganz die erste, aber da in der Generation, ich sage jetzt mal die einzige, bis dann ziemlich schnell, etwa einen Monat später, die PlayStation kam mit einem neuen, geupdateten Controller, der jetzt auch Analogsticks hatte.
Was gab es denn vorher sonst noch?
Ja, es gibt doch noch so alte Konsolen, die auch schon so einen Stick haben und unten so 2 rote Knöpfe und so.
Aber echt, war das nicht einfach immer so ein kompletter Stick, den du mit der ganzen Hand benutzen musst? Und der Nintendo hat es halt als erstes quasi geschafft, dass du den mit dem einen Daumen einfach bewegen kannst und das war halt das Coole?
Ja, das ist schon richtig, ja. Aber streng genommen ist es dann halt eben nicht der erste Stick.
Ja, nee, stimmt schon. Also im Controller der erste Stick war es ja auch nicht. Da gab es ja für Atari oder was das war, diesen mit den roten Knöpfen. Ja.
Ja, genau. Der war halt früher. Aber für mit dem Daumen auf dem Controller.
Nicht wirklich vergleichbar.
Ja, absolut.
Ja, ich muss ja sagen, ich mochte immer den N64-Controller sehr gut.
Endlich sagt es mal jemand. Danke.
Ich finde den eigentlich super. Das Problem ist halt einfach, dass der Stick nicht sehr langlebig ist. Er hat halt die Tendenz, man kennt es, dass er ausleiert. Und ein echtes N64-Kit, das ist komplett schmerzfrei, was das betrifft, so wie ich. Aber manchen kann das vielleicht Probleme bereiten. Ich habe mittlerweile sogar die Luxuslösung, dass ich einen dieser heiß begehrten modifizierten Controller erwerben konnte, der einen sogenannten Steel Stick, der einen Teil dieses Plastiks aus Stahl hat, dass er sich nicht so schnell abnützt. Und das ist unglaublich toll.
Das glaube ich, ja.
Aber ich mag auch sonst das Layout. Ich mag auch sonst wirklich das Layout. Die Games sind sehr ausgelegt auf dieses Layout.
Ja, solange man das D-Pad nicht braucht, ist das Layout gut.
Ja, das D-Pad-Layout, ich habe eigentlich nur ein Spiel damals gehabt, wo man das zwingend benutzen musste.
Also da muss ich ja mal eine Lanze für den Controller brechen, denn es ist ja in, glaube ich, keinem einzigen Spiel so, dass du wirklich den Stick und das D-Pad gleichzeitig brauchst.
Nein.
Und dadurch ist halt, je nachdem, wo du die linke Hand hast, hast du entweder den Daumen perfekt auf dem Stick oder du hast ihn perfekt auf dem D-Pad. Und das kann kein anderer Controller.
Das stimmt schon. Jetzt ist die Frage, wurde der Controller so gebaut, weil die Spiele nie beides brauchten? Ich glaube eher umgekehrt, die Spiele haben gemerkt, so scheiße, wenn man beides braucht, funktioniert das nicht mit dem Controller, also müssen wir es ein bisschen anders machen.
Ja, weiß ich nicht. Also das ist ja zu einer Zeit entstanden, als das D-Pad eigentlich auch noch war zum Lenken. Das ist ja heute bei den Controllern nicht mehr so. Heute sind ja in der Regel das D-Pad einfach nur 4 weitere Tasten, wo du halt irgendwie deine Waffen wechselst oder sowas.
Die haben sich vielleicht einfach nicht getraut, komplett auf ein D-Pad zu verzichten.
Ja, das glaube ich auch, also weil der Stick, da musste man sich ja, glaube ich, schon auch ein bisschen dran gewöhnen, weil das war ja komplett neu. Und den dann wirklich nur so ein Stück weit zu drehen oder so, keine Ahnung. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie das so als Notlösung quasi noch dran gemacht haben. Und daher halt dieses etwas unglückliche Layout.
Ich finde ja auch den Z-Trigger übrigens super auf der Rückseite des Controllers.
Richtig gut.
Und ich glaube, jeder bedient den mit einem anderen Finger, bin ich mir sicher.
Zeigefinger, was
sonst? Mit dem Zeigefinger natürlich.
Aber von welcher Hand?
Ja, von der linken.
Von der linken?
Ich bediene den mit der rechten Hand. Ich habe irgendwie ein komplett komisches Layout für den Controller. Ich mache quasi alle Knöpfe auf der rechten Seite inklusive Z-Trigger mit der rechten Hand und die linke, die ist nur für den Stick da und ausnahmsweise, wenn es es mal braucht, den L-Trigger.
Okay.
Und womit drückst du R?
R drücke ich auch mit der rechten Hand.
Ja, aber mit welchem Finger? Mit dem Daumen? Nee.
Ich glaube, es war der Zeigefinger.
Aha, komisch.
Also wenn ihr wissen wollt, wie viele Varianten es gibt, diesen Controller zu benutzen, schaut doch mal bei der GoldenEye Speedrun Community um. Also ich habe mir nicht vorstellen können, was die sich ausgedacht haben. Es gibt zum Beispiel das Tastatur-Layout, um ihn zu halten.
Also für mich ist das ganz klar, linke Hand in der Mitte, rechte Hand halt rechts. Dann wird bedient der AB-Button mit dem rechten Daumen und oben die Schultertaste mit dem Zeigefinger. Mhm. Dann links Zeigefinger der Z-Button und mit dem rechten Daumen der Stick. Und alle anderen Knöpfe werden nicht benutzt. Und wenn man die benutzen muss, ist das Spiel schlecht.
Ja, die C-Knöpfe, weiß ich, die fand ich mit dem Daumen eigentlich auch ganz gut erreichbar noch.
C-Knöpfe, ja, waren gut erreichbar, aber C-Knöpfe sind einfach, wenn die Kamera zu schlecht programmiert wurde, dann braucht man die noch, um danach zu helfen.
Nicht wirklich. Bei Banjo zum Beispiel waren sie essentiell.
Ja, okay.
Bei Ocarina of Time ja auch.
Bei vielen Games.
Aber bei einigen ist es dann halt einfach nur C für Kamera umstellen, ja.
Ja. Aber finde ich trotzdem schon gut, dass es dann damit einfach geht, obwohl du ja, was dich ja erst viel später durchgesetzt hast, mit den zwei Sticks, dass du damit mit dem rechten Stick einfach die Kamera immer drehst.
Zwei Sticks, das braucht man dann halt einfach bei solchen Ego-Shooter-Geschichten und so. Also wenn man heute halt noch GoldenEye 007 spielt, dann merkt man das gleich. Der Controller ist gut, aber es gibt einfach Genres, für die will man zwei Analog-Sticks.
Ja.
Dann war aber natürlich auch nicht alles gut, um jetzt hier weiter noch bei den Features zu bleiben. Ich habe auch noch ein paar Negativpunkte rausgeschrieben, was ich natürlich schnell dann gemerkt habe, vor allen Dingen so als Kind hatte man ja sowieso kein Geld. Das Zubehör war manchmal teuer, das kann Nintendo vielleicht heute noch. Teilweise brauchte man halt so Zeug, Speichermodule haben wir schon erwähnt. Oder dann die berühmte RAM-Erweiterung, da die rote, die man direkt vorne in die Konsole reinsteckte.
Mhm.
Ich hatte ja Glück, ich habe die dabei gehabt beim Donkey Kong 64. Entsprechend war es mir egal. Aber wenn man die halt noch separat brauchte oder so, war es halt manchmal einfach mühsam.
Ja, es sollte eigentlich die Lebensdauer der Konsole verlängern. Eine dieser Sachen, die sie versucht haben, um das zu erreichen.
Ja. Immerhin dann doch gleich eine Verdoppelung des RAMs, das ist ja relativ betrachtet schon ziemlich stark. Gibt dann auch einige Spiele, die das gebraucht haben.
Also sehr viele sind es nicht. Also ich glaube, bei Donkey Kong muss man es haben und bei Majora's Mask auch. Bei Perfect Dark kann man es haben, aber es ist nicht empfehlenswert.
Wie war es bei Conker?
Conker war, glaube ich, nicht vorausgesetzt, oder?
Okay, ja, jetzt bin ich mir da auch nicht mehr ganz sicher. Wenn ihr es da draußen wisst, haut's uns in die Comments.
Ein paar Spiele sehen besser aus. Also ich weiß, Star Wars Racer, das ist in einer höheren Auflösung.
Ah, okay, dann lohnt sich das doch. Und der Nebel ist weiter hinten, oder wie?
Ich habe es vor kurzem mal verglichen, aus Speedrunning-Gründen. Und es ist schon weniger detailliert, wenn man es nicht benutzt.
Ja, dann ein weiterer Nachteil der Specs. Ich will nicht zu lange drauf rumreiten. Wir haben es schon erwähnt, ja, Cartridges waren halt teuer, entsprechend Speicherplatz relativ klein, zumindest viel kleiner als CDs. Das Problem wollte man dann lösen mit einer tollen Erweiterung. Und auf die will ich jetzt noch ganz kurz eingehen. Die nannte sich dann 64DD, also 64 Disk Drive. Also ein Disk Drive, ein Disk-Laufwerk, das man unter das N64 stecken konnte. Und hier ganz wichtig, wenn ich von Disk spreche, dann meine ich nicht CD, sondern Nintendo wieder mal super schlau, eine eigene proprietäre, ja, Floppy-Disk, kann man sagen. Dem Ding kommt's am nächsten. Was war die Idee? Ja, hatte halt einfach mehr Speicher drauf, hatte 64 Megabyte Speicher. Und jetzt erinnern wir uns wieder an die großen Cartridges, die hatten da auch 64, also so viel hat es dann eigentlich gar nicht gebracht. Und natürlich immer noch weniger als die CD. Also ich verstehe es nicht ganz, vielleicht war das dann mit ein Grund dafür, dass dieses 64DD gefloppt ist, kam nur in Japan, geplant war es auch für die USA, weiß man heute, aber kam nur in Japan, 99 und dann 2001 war der Spuk auch schon wieder vorbei. Es kam auch unglaublich viel Zeug dafür, 9 Discs und eine RandNet-Software, also quasi ein Online-Service. Mhm. Ja, das war's dann. Plus noch so Zubehör, Keyboard, Maus, ja, halt so modemmäßig sowas. Eigentlich ganz witzig, aber naja.
Ich fände es reizvoll als Nerd, das so ein Ding zu besitzen, aber als ich das letzte Mal geschaut habe, habe ich es nicht für unter $600 gesehen. Und um damit eigentlich ein Spiel, sind wir ehrlich, es gibt nur eins, das spannend ist. Um ein Spiel zu spielen, das dann auch nochmal ein Hunderter ist, ist schon ein bisschen viel. So reich bin ich nicht.
Von den neuen Software-Titeln, die es so gibt, welches findest du da so spannend? Die Erweiterung für F-Zero?
Genau, die Erweiterung für F-Zero X mit neuen Strecken und einem Editor. Ist halt schon ziemlich geil, sowas. Und wenn Nintendo nicht Nintendo wäre, hätten sie das wohl ja schon vor 100 Jahren in irgendeiner Form re-released.
Ja, ich habe ja das Gefühl, da haben wir nicht so viel verpasst. Das Spannendste finde ich ja dieses RandNet-Online-Service-Dings. Aber darüber könnte man dann vielleicht in einem anderen Podcast mal wieder reden. Aber so viel dann mal hier zum N64DD. Stattdessen möchte ich jetzt hier eine Frage einleiten, die ich viel spannender finde. Und zwar hört man ja immer mal wieder, ja, N64, das war ein Flop. Dann denke ich immer wieder, hä? Das Ding, das war das Größte in meiner Kindheit. Die Mario-Spiele, Banjo-Kazooies, Mario Karts, GoldenEyes und so weiter und so weiter. Dann so wegweisende Titel wie in Ocarina of Time etc. Warum kann man die Konsole denn bitte schön einen Flop nennen?
Einfluss hatte sie, das kann man nicht bestreiten.
Ja.
Dann dachte ich, okay, bereitest du dich vor auf diesen Podcast, guckst du mal ein bisschen in die Verkaufszahlen, schaust du mal, wie viele Geräte verkauft wurden. Auch hier wieder ein Vergleich. Das N64 hat weltweit knapp 33 Millionen Geräte verkauft. Jetzt denkt man, ja, okay, ist das viel, ist das wenig? Entsprechend hier Vergleich mit anderen Konsolen. Der Vorgänger, das SNES, hatte einige mehr verkauft, 49 Millionen. Dann parallel in der Generation das Sega Saturn, das kannte niemand, hat nur 9 Millionen verkauft. Wir haben gehört, war dann auch ziemlich schnell tot. Dann die PlayStation 1, der absolute Überflieger mit 104 Millionen. Also ein ganz klarer Sieger, wenn man von sowas wie einem Sieger sprechen will. Und dann noch ein weiterer Vergleichswert, die Nachfolgerkonsole der GameCube. Der hatte nur 22 Millionen Stück verkauft, also ein noch größerer Flop, wenn man so will. Über den redet man heute aber ein bisschen weniger so als Flop. Also ich höre es öfter beim 64 als beim GameCube.
Ja, GameCube ist so ein, der war nicht einflussreich, aber er hatte trotzdem, er hat natürlich eine super Library an Games. Also das Problem ist halt aber, diese Games kann man auch spielen, wenn man sich die richtige Version einer Wii kauft. Es gibt nicht wirklich einen Grund, also. Und viele sind trotzdem halt einfach Fan von der GameCube-Generation, weil sie quasi endlich funktionierte wie die Generation des SNES, weil man dort nicht auf Gimmicks setzte, sondern einzig und allein die besten Spiele zu machen, und so sind diese Generationen halt hoch beliebt. Der GameCube ist letztlich am gleichen Grund gescheitert wie die N64. Sie haben irgendein proprietäres Minidisc-Format genommen, das winzigen Speicher hatte. Und sie haben ein schreckliches Marketing gemacht.
Vielleicht, ja. GameCube wäre dann möglicherweise wieder ein eigener Podcast. Übrigens, wenn dich da draußen all die Verkaufszahlen der diversen Konsolen interessieren, ich hau dir einen Link in die Shownotes. Da kannst du die angucken. Für die, die es jetzt natürlich interessiert, ja, welches bitteschön ist denn die meistverkaufte Konsole? Das wäre die PS2 mit knapp 160 Millionen. Aber wie gesagt, Link in den Shownotes. So, mal zu den Zahlen. Lassen wir die jetzt ein bisschen hinter uns. Suchen wir mal die Gründe. Ja, bitteschön, warum hat sich das Nintendo 64 denn nicht so oft verkauft? Wie erklärt ihr euch das?
Also bei mir war der Grund, glaube ich, damals, dass einfach, also bei mir im Freundeskreis jedenfalls, war es so, dass Nintendo halt immer noch dieses, ich sag mal, Kinder-Image hatte mit Mario und alles bunt und so. Und gerade als Jugendlicher will man ja cool sein und schießen und ballern und Tony Hawk spielen. Das gab's halt nur auf der PlayStation und ja, deswegen haben sich halt meine Freunde irgendwie alle eine PlayStation geholt. Ich war der eine mit dem N64. Was allerdings auch wieder gereicht hat, weil der hatte ja 4 Controller, beziehungsweise 4 Spieler-Support und dann konnten wir halt darauf auch alle zocken.
Ja, dann mussten die anderen keinen haben, ja.
Genau.
An dieser Stelle würde mich eben interessieren, inwiefern das wirklich eine Rolle gespielt hat, da ja Nintendo quasi immer in dieser Situation war, weil vorher, da war, wo es kein Sony gab, war ja einfach Sega in dieser Rolle. Die sind die Hardcore sind. Bei uns ist Mortal Kombat nicht zensiert. Bei uns habt ihr all diese super männlichen Spiele. Und man kennt es ja, Genesis Stars, what Nintendo don't. Also was hat sich dann so genau verändert gegenüber der 4. Generation?
Ich glaube, das ist einfach das Alter der Leute, die es gekauft haben. Also mir war das halt vorher nicht so bekannt. Ich kannte halt früher nur Super Nintendo und Sega habe ich irgendwo mal gehört in irgendeiner Spielezeitschrift. Aber bei uns war es auch einfach so, dass Videospiele an sich, da war Nintendo einfach ein Synonym für. Meine Mutter hat gesagt, ja, hier kannst du ja Nintendo spielen, und, ne, egal was wir gemacht haben.
Ja.
Ob es ein PC war oder ein Super Nintendo oder ein Sega irgendwas.
Irgendwie haben die es ja geschafft, dass so im Mainstream PlayStation zu einem Synonym für Spielkonsole wurde.
Ja, aber Nintendo teilweise
das
auch.
Das hat sich bis heute gehalten bei uns. Früher war das irgendwie voll, noch früher war das Nintendo das Synonym für Spielkonsole. Und ich glaube, in der englischsprachigen Welt ist das auch mehr so. Man kennt die Geschichte ja, dass der NES, und der war nie so erfolgreich in Europa zu der Zeit, halt sich die Europäer noch mehr für Heimcomputer interessiert.
Das Argument mit diesem, ja, man will halt cool sein und so, ich habe das Gefühl, das kann halt eben gerade auch in die andere Richtung gehen, weil ich habe halt einfach ein N64 bekommen, weil das halt eben so die kinderfreundliche Konsole mit den Marios ist, weil meine Eltern halt eben wollten, dass ich halt so die netten Spiele spiele und nicht irgendwie in Mortal Kombat dem Gegner den Kopf abreiß.
Ja, das stimmt. Gut, es war natürlich auch noch zu einer Zeit, als die Eltern noch mehr die Kontrolle darüber hatten, was die Kinder spielen.
Mhm.
Also, wir haben ja vorhin selber alle gesagt, dass wir die nicht vom eigenen Geld selber gekauft haben. Und ich glaube, wenn ich mit 10 Jahren da mit 100 Euro oder 100 Mark damals in den Laden gegangen wäre und der gesagt, hier, ich würde gerne dieses Spiel kaufen, hätten die Verkäufer mich auch nur komisch angeguckt und sagen, ja, wo sind denn deine Eltern?
Ja.
Ich weiß nicht, wie das heute ist bei Kindern, ob die sich da so ein Call of Duty einfach kaufen können. Keine Ahnung.
Was natürlich noch dazu kommt, die Spiele waren damals schon mega teuer und entsprechend hat sich dann halt so ein Mama-Kartell gebildet, dass man ein bisschen guckte, dass irgendwie der Cousin und der Nachbar und möglichst alle zu Weihnachten die gleiche Konsole bekommen haben, dass die dann die Spiele tauschen konnten.
Ja.
Ging ja früher noch.
Ja, früher hat man das noch getauscht, ja.
Darum, das mit dem Image, das ist so ein zweischneidiges Argument, da bin ich mir nicht so ganz sicher.
Hauptsächlich für mich, weil es nicht neu ist.
Was ich mir noch überlegt habe, was vielleicht die Verkäufe der PlayStation im Vergleich zum N64 gefördert hat, man sagt sich ja nach, dass man auf der PlayStation relativ einfach raubkopierte Spiele spielen konnte.
Und man sagt ja auch, dass Sony da mehr als nur ein Auge zugedrückt hat.
So, im Nachhinein ist das für mich völlig klar. So, ja, CDs war ja einfach, weil der PC konnte auch eine CD lesen. Dann konnte man das dann so brennen und dann in die PlayStation machen. War aber überhaupt kein Thema damals bei uns. Aber scheinbar war das für andere eine große Sache.
Ja, ich kenne das, weil ich habe Verwandte in Griechenland und die sind, ja, sind wir ehrlich, nicht auf dem gleichen Entwicklungsstand wie wir. Und das war damals einfach so, man hatte kistenweise solche gebrannte PS1-Spiele. Also ich habe bei meinen Cousins dort eigentlich kein einziges gesehen, das nicht gebrannt war. Und ich kann euch garantieren, also ich habe das schon sehr oft gelesen, dass die PlayStation hat sich bis zum heutigen Tag, also eine unangefochtene Spitzenposition in jedem Schwellenland der Welt erhalten, einfach nur, weil sie dieses Image immer noch haben. Das sind die, die man leichter kopieren kann.
Ja, also ich kenne das auch von, also die Freunde, wie gesagt, die hatten halt alle eine PlayStation, die hatten noch alle so einen Chip da drin. Und ich könnte nicht sagen, ob die sich die Spiele halt wirklich selber gekauft haben, also ein paar sicherlich. Aber da waren auch ganz viele in diesen normalen CD-Rolling-Hüllen drin. Also.
Aber wenn da jeder Schüler sich so einen Chip reinmachen konnte, dann musste das ja echt einfach gewesen sein.
Nee, die haben sie halt immer zu irgendeinem Bekannten von dem Vater oder so die PlayStation abgegeben. Man kannte wen, der wen kannte, und der konnte die umbauen für, weiß ich nicht, 20 Mark.
Der Nachbarschaftspirat.
Ja, ja, irgendwie so.
Ah, okay.
Und man sagt ja eben, dass Sony das nicht wirklich so enthusiastisch bekämpft hat, weil die wussten, dass das ihnen ja letztlich als kompletter Newcomer im Business hilft.
Aber das ist ja mit dem Nintendo DS eigentlich genau das Gleiche, oder?
Ja, PSP war das auch so eine Riesengeschichte.
Ja, der NDS ist ja auch irgendwie 150 Millionen Mal verkauft worden. Und da kann man halt sich halt auch einfach so eine Flashkarte holen, da ziehst du dir die ROMs drauf und dann war's das. Dann kaufst du dir nie wieder DS-Spiele.
Ja, habe ich auch nie gemacht, aber scheinbar war das auch mega einfach.
Also ich habe das auch nie irgendwie so gemacht, aber ich kann's einfach von meiner Verwandtschaft.
Ja, und da war es dann halt auch wirklich cool, weil du halt auch auf der Original-Hardware gespielt hast und es nicht irgendwie am PC emuliert hast oder so.
Ja, weil die Spielepreise selber, die waren gar nicht so mega unterschiedlich, wie ich jetzt das vermutet hätte. Wir haben ja jetzt vorhin immer gesagt, ja, Cartridge ist teuer, CDs billig. Wenn man sich die durchschnittlichen Spielepreise anguckt, sind die gar nicht so weit auseinander. Auf der PlayStation waren wir bei etwa $40 im Schnitt, auf dem N64 bei etwa $50 im Schnitt. Ja, ist schon ein bisschen Unterschied, aber jetzt auch nicht meilenweit auseinander. Also unterm Strich für uns waren einfach beide teuer.
Ja.
Habt ihr euch mal überlegt, vielleicht liegt es am Veröffentlichungsdatum? Wir haben gehört, das Nintendo 64 ist mit dem Jahr 97 als letztes rausgekommen. Das könnte natürlich auch so ein Faktor gewesen sein. Wenn halt einfach jeder schon eine PlayStation daheim hatte, dann denkt man dann halt, ja, warum brauche ich jetzt noch ein 64?
Das habe ich mir schon gedacht, ja.
Ja, das kann gut sein. Das sieht ja gerade auch unter dem Aspekt der gebrannten Spiele, dass man sagt, ja, warum soll ich mir jetzt noch eine Konsole kaufen, wo ich dann auch noch für die Spiele auch noch bezahlen muss?
Ja, das könnte natürlich ein großes Ding gewesen sein.
Ich weiß nicht, ob es früher auch schon so war, aber heute hat man ja einfach mehrere Konsolen gerne mal irgendwie zu Hause stehen. Aber ich glaube, früher war das noch nicht so der Fall. Da hatte man dann eine PlayStation oder ein N64 und beides gab es halt nicht.
Früher, da ist unsere Perspektive natürlich ein bisschen getrübt. Da müsste man jetzt die fragen, die halt früher 28 waren.
Ja, aber auch zum Beispiel die Fernseher damals waren da gar nicht dafür ausgelegt, oder? Also die hatten doch meist nur einen SCART-Eingang.
Ja, mal zwei, ja.
Und dann hättest du das ja ständig alles umstecken müssen, wenn du noch einen Videorekorder dran hast. Ist noch ein weniger und dann, weiß ich nicht, ja. Ich glaube nicht, dass die Gaming-Kultur damals schon so verschwenderisch war.
Gute Frage. Also wenn wir da draußen einen etwas älteren Zuhörer haben oder eine etwas ältere Zuhörerin, bitte guck mal rein, gametalk.fm/Nintendo64 und schreibt da mal in die Comments, wie das da so war mit verschiedenen Konsolen. Hatte man da nur eine, hatte man da mehrere? Würde mich recht interessieren. Der große Selling Point war ja dann hier 64-Bit plus natürlich 3D, aber das war dann nicht mehr so überraschend, wenn jeder schon eine PlayStation 1 hatte, die machte ja auch 3D. Vielleicht haben sich die Leute dann halt einfach nicht so von dem blenden lassen, weil, sind wir mal ehrlich, wenn ich mir heute jetzt so im Kopf so ein PlayStation-Spiel vorstelle und dann so ein 64-Spiel, 64-Bit ja oder nein, für mich sehen die etwa gleich gut aus, grafisch. Und vielleicht haben das dann die Leute auch gemerkt, dass halt einfach diese Zahlen nicht alles bedeuten.
Ja, ich glaube grundsätzlich schon, ja.
Vielleicht war ja dann auch noch halt Soundqualität, also sprich Musik oder Zwischensequenzqualität, dann vielleicht auch noch wichtig. Wenn ich mir so zurückdenke, wie krass eine Grafik war, habe ich ja früher oft noch an den Zwischensequenzen festgemacht. Mhm. Entsprechend fand ich dann die Grafik von den Final Fantasies mega gut. Dabei waren es einfach vorgerenderte Zwischensequenzen und dachte ich, oh, das Game hat mega krasse Grafik.
Ja, stimmt.
Es ist bekannt, dass Final Fantasy VII eigentlich für N64 entwickelt werden sollte, aber ja, da Square und Nintendo, das ist keine Liebesgeschichte mehr geworden. Es sollte erwähnt sein, also dass früher zu Monopolzeiten, da haben die fürchterliche Knebelverträge benutzt, um diese Third Parties an sich zu binden. Nintendo Sie haben denen vorgeschrieben, wie viele Games sie machen können und was in diesen Games drin sein darf und eben nicht drin sein darf. Und ich habe so gelesen, manche dieser Sachen, was sie gemacht haben mit den Third Parties, wurden gerichtlich ihnen verboten. Nintendo, die waren ziemliche Halsabschneider. Und ich denke, sobald es sich eine genug starke Konkurrenz etabliert hatte, da sind die froh gewesen, dass sie nicht mehr mit Nintendo zu tun haben mussten.
Da sprichst du einen sehr guten Punkt an, den habe ich mir auch noch überlegt, der Third-Party-Support. Ich habe dann auch noch geguckt, kann man das irgendwie in Zahlen fassen? Ich habe dann auch Zahlen gefunden. Man kann dann immer sagen, ja, Qualität versus Quantität, okay. Aber wenn man sich jetzt einfach mal die releaseden Spiele für diese Konsolen anschaut. Der Saturn, wir erinnern uns, hat sich nicht wirklich oft verkauft, ist dann auch gestorben, kennt irgendwie fast niemand. Der hatte ca. 557 Titel. Eine andere Quelle spricht von 597, aber ja, dann haben wir so eine Größenordnung. Jetzt gucken wir zum N64. 387 Titel, woanders ist gestanden 388, aber gibt sich auch nicht viel. Also, das N64 hatte sogar weniger Titel als das Saturn oder der Saturn.
Was weniger lange auf dem Markt war.
Ja. Also das illustriert ja schon mal ziemlich, dass die Third Parties da nicht so happy waren mit Nintendo. Und jetzt kann man sagen, ja gut, was brauche ich Third Parties, wenn ich meine Rare da drauf hatte und wenn ich meine Marios da drauf hatte und mein Mario Kart und mein Smash Bros. Und so weiter, brauche ich ja nichts anderes. Ja, okay. Und dann natürlich gucken wir noch zu der PlayStation. Die hatte 2418 Titel. Also auch da wieder müssen wir nicht diskutieren, wer da der Sieger war.
Wahnsinn.
Ja klar, die haben aber auch bis in die Nullerjahre hinein noch Shovelware bekommen.
Wen da die ganze Geschichte ein bisschen mehr interessiert oder mal gucken will, ja, wie sind da die Zahlen und wie sind die Zahlen für andere Konsolen und so weiter, auch da haue ich dir noch einen Link in die Shownotes. Ich sagte ja eben schon, Quantität macht nicht so viel aus, Qualität ist das Wichtige und dann habe ich natürlich in die Metacritic-Liste geguckt, die habe ich euch auch noch verlinkt. Da gab es halt einfach wirklich gute Spiele und wirklich viele gute Spiele, gerade wenn man bedenkt, dass man eh kein Geld hatte und es einfach mal zu Weihnachten eins gab und zum Geburtstag eines gab, da konnte man da ziemlich lange damit überleben. Also wenn ich da denke, ein Ocarina of Time, 99 ist da der Score, Perfect Dark 97, GoldenEye 007, 96, Majora's Mask, dann natürlich das Super Mario 64, Paper Mario, Banjo-Kazooie, Excitebike relativ hoch, das kannte ich jetzt so nicht so. Diddy Kong Racing haben wir auch neulich im Podcast so gemacht, Star Fox, also da gab es so viele gute Spiele. Tony Hawk's Pro Skater übrigens auch, den zweiten Teil zum Beispiel, den gab es auch fürs Nintendo 64. So zum Thema, ich will cool sein, kam einfach mega viel später, kam viel früher für die PlayStation. Ich denke, das können wir ja hier zusammenfassend sagen, an den Spielen hat es nicht gelegen.
Nee, auf keinen Fall. Also da gibt es ja, wie gesagt, einfach mehr als genug gute Titel, sowohl für einen alleine als auch für den vorhin schon genannten Vierspieler-Modus. Ich denke, auch wenn man sich heute noch ein N64 kaufen würde und noch keins dieser Spiele gespielt hat, ist man ein Jahr beschäftigt.
Ja, woran machen wir es jetzt fest? Sagen wir ja, es war ein Flop und der Grund ist vielleicht eine Mischung aus all dem, was wir gesagt haben. Oder sagen wir einfach...
Und halt auch Marketing.
Oder sagen wir halt einfach, nee, das war gar kein Flop. Da gab es so viele tolle Spiele dafür. Was will ich noch mehr? Also ist das gar kein Flop. Das wäre ja auch eine Perspektive.
Ich finde das schwierig. Also ein Flop war es für mich halt auf keinen Fall. Aber wenn man es halt dann mit den Verkaufszahlen der PlayStation vergleicht, dann das ist halt Wahnsinn.
Ja, ja.
Und ich weiß halt nicht so genau, wie es sonst so überhaupt die Verkaufszahlen zu der Zeit waren. Also von anderen Konsolen, aber das ist natürlich auch wieder schwer zu vergleichen.
Die habe ich vorhin genannt, die stehen da oben.
Ja, das habe ich ja gesehen. Aber das ist halt dann auch nur der Sega Saturn mit 9 Millionen. Ja gut, der Super Nintendo 49, das ist ja schon nochmal mehr. Das sind ja quasi 50% nochmal oben drauf.
Ja, ja.
Ja, ich weiß nicht. Ach, das ist schwierig, aber es gab halt so viele gute, wegweisende Spiele und jeder kennt das Ding.
Ja.
Also... Das ist, weiß ich nicht, also ich muss auch sagen, ich habe das ehrlich gesagt noch vorher nicht so oft gehört unbedingt, dass es ein Flop war, aber wenn ich so die nackten Zahlen sehe, dann sieht das schon so aus. Also mein Weltbild ist erschüttert.
Darum, ich nenne es ja ganz frech entsprechend hier im Untertitel zur Sendung, Nintendos vielleicht beliebtester Flop.
Ja.
Wenn ihr da draußen noch Anmerkungen habt, guckt mal rein, gametalk.fm/kontakt. Also sprich Mail, sprich Comments, sprich Twitter, sprich Facebook. Hier wäre natürlich wirklich interessant, was ihr dazu denkt, wie eure Perspektive ist. Ich hatte ja das Gefühl, jeder hat einen 64, weil unsere Welt war früher halt noch so klein.
Ja.
Weil mein Cousin hatte einen, mein anderer Cousin hatte einen, in meiner Nachbarschaft gab es noch zwei weitere. Das bedeutete für mich schon, jeder hat eines. So war die Welt halt früher. Vielleicht gab es ja da auch Nachbarschaften, wo einfach nur Playstations unter den Fernsehern standen. Ich weiß es nicht. Wir haben jetzt schon über die Spiele gesprochen und jetzt hinten raus würde ich meinen, müssen wir natürlich die auch hier noch ein bisschen einbauen. Nicht zu lange. Zu einzelnen Titeln gibt es schon eigene Game Talks, zu anderen wollen wir dann mal noch eigene machen. Aber hier müssen wir natürlich noch jeweils unsere eigenen persönlichen Highlights nennen. Andy, ich schlage vor, ich gebe dir den Vortritt. Sag uns mal deine persönlichen Highlights für das Nintendo 64.
Diddy Kong Racing, ich muss nichts dazu sagen. Hört euch den Game Talk an, den wir dazu gemacht haben. Es ist einfach so, dass es gibt nicht einen Port dafür auf einer anderen Konsole. Man muss also eine N64 haben dafür. Dasselbe gilt für GoldenEye, das ultimative, legendärste James Bond-Spiel. Und dann habe ich natürlich auch ein paar Hidden Gems gesucht. Zum Beispiel mein liebstes Speedrun-Game Beetle Adventure Racing, also ein Rennspiel mit VW New Beetles, das anders ist als jedes andere Rennspiel.
Also das ist ja auf Metacritic mit 90 gewertet, ziemlich hoch, ist da Platz 16 für All-Time N64-Spiele und ist da zum Beispiel noch vor Diddy Kong Racing, vor Star Fox 64, vor F-Zero.
Es ist krass untersetzt.
Also echt krass. Das Einzige, was da auffällt, der User-Score ist relativ tief mit 7,2. Das fällt da in der Liste auf, ist der Einzige mit einem orangen User-Score. Alle anderen haben da viel höher, oben und unten. Aber ja, guckt es euch an. Ich hau euch diese Liste auch noch in die Shownotes.
Ja, dann Wipeout 64 scheint irgendwie auch niemand gespielt zu haben. Also ich kenne niemanden, der das damals hatte. Ich meine, es ist einfach Wipeout, wie man es kennt. Die 64er-Version, die ist nicht gleich wie die auf den beiden auf der Playstation. Oder es waren doch zwei auf der ersten Playstation. Und die Version übernimmt quasi veränderte Versionen der bekannten Strecken, irgendwie gespiegelt oder so. Und ich glaube, eine ist auch neu. Und es hat einen Challenge-Mode, ganz super schwieriger Challenge-Mode. Wenn man auf Sci-Fi Racer steht, dann ist das sicher eins, das man haben sollte für N64. Und super obskur heute, Tetrisphere, ein 3D-Tetris-Game auf einer Kugel.
Das habe ich ja gekannt. Mein Cousin hatte das, er fand es mega doof, aber ich fand es irgendwie cool. Aber erklär hier kurz in zwei Sätzen, was das ist, weil eigentlich richtig Tetris ist das ja gar nicht.
Nein, es hat nicht viel mit Tetris zu tun. Also es gibt schon verschiedene Spielvarianten, aber die wichtigste ist, man verschiebt Blöcke, damit man zwei zusammenkriegt der gleichen Sorte und dann kann man die kaputt machen und versucht zum Kern der Kugel vorzudringen. Aber wenn man quasi den Auslöser drückt und es stimmen nicht die Blöcke, dann verliert man ein bisschen Leben.
Okay.
Und es hat ein Zeitlimit. Es ist ziemlich einzigartig.
Klingt spaßig.
Dann hast du hier noch zwei weitere aufgeschrieben.
Ja, einfach der Vollständigkeit halber. Es sind natürlich Superklassiker Perfect Dark und Conker's Bad Fur Day. Die kann man aber auch spielen als gute Ports bzw. Remasters, wenn man sie braucht. Aber ja, Perfect Dark, die Evolution von GoldenEye und Conker's Bad Fur Day, weil es eines der lustigsten Spiele der Welt ist. Noch ganz einen Satz muss ich sagen, Majora's Mask, das Beste aller Zeldas.
Okay. Also zu Conker's Bad Fur Day wird sicher auch mal noch ein Game Talk kommen. Das habe ich auch gespielt, gar nicht mal so lange her für die Xbox One da auf dieser Rare Replay Collection. Ja. Ja, meine Highlights, ja, ich habe mega viel Zeit in Super Smash Bros. Gesteckt, halt Couch Multiplayer war mega lustig. Erstaunlich, hat mit 79 einen recht tiefen Metascore, finde ich. Wer mehr dazu wissen will, gametalk.fm/Super Smash Bros. Viel mehr will ich dann hier gar nicht mehr dazu sagen. Dann habe ich natürlich richtig zeitgerecht mega viel Zeit in Pokémon Stadium reingesteckt. Das habe ich gar nicht bei Metacritic gefunden, den ersten Teil, wie so auch immer. Fand ich eigentlich recht cool, obwohl es objektiv wahrscheinlich gar nicht mal so gut war. Aber für mich jetzt meine Pokémon in Farbe, in 3D, war einfach das Größte. Ja, so viel mal dazu.
Hast du da auch so viel Zeit in diese Minispiele reingesteckt?
Teilweise auch, ja. Aber ich glaube, ich habe da vor allen Dingen irgendwie die Liga durchgegrindet und irgendwie, ich weiß auch nicht, Evolis gesammelt. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich das gemacht habe, aber irgendwie fand ich das dann irgendwie gut. Keine Ahnung. Irgendein Vorteil musste das haben. Mhm. Und natürlich Battles dann auf dem Fernseher in 3D gegen andere waren halt auch viel cooler.
Ja, stimmt. Das war so cool, ja.
Und Pokémon tauschen. Niemand hat ein Link-Kabel, aber alle hatten Pokémon Stadium, dann konnte man das da drüber machen.
Stimmt, ja.
Und dann natürlich, hier will ich noch eine Lanze brechen für das von mir schon erwähnte Snowboard-Spiel, das irgendwie niemand so richtig kannte, weil es total hinter 1080 Snowboarding unterging. Ich rede von Twisted Edge Extreme Snowboarding. Braucht leider auch so ein dummes Speicherpaket, aber wenn ihr das irgendwie heute regeln könnt oder da draus kommt, gibt dem mal noch eine Chance. Ist so ein Snowboard-Rennspiel, fahr runter und mach zwischendrin noch ein bisschen Tricks und war irgendwie ganz cool. Und es gab 4 Fahrer gleichzeitig auf der Strecke. Ich fand's gut. Patrick, was waren deine Highlights?
Meine ungeschlagene Nummer 1 dürfte Mario Kart 64 sein, was ich seit damals bis heute immer wieder sehr gerne spiele und unzählige Stunden reingebuttert habe. Also das ist es ist mein Top-Spiel, glaube ich.
Ja, ich glaube, die Wahl muss man nicht rechtfertigen.
Ja. Dann so ähnlich, aber ein bisschen anders, habe ich früher auch viel gespielt mit meinen Freunden, Snowboard Kids. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
Ja,
doch,
ja,
doch.
Ja, das hatten wir heute ja, glaube ich, auch schon. Nee, oder war das in der Vorbesprechung? Mein Cousin hat das bekommen zu Weihnachten. Er wollte aber 1080 Snowboarding. Oh. Die Eltern haben ihm das Falsche gekauft und dann war er mega traurig.
Ja, nee, da fährt man halt auch so verrückte Pisten runter mit so verschiedenen, ja, Kids halt irgendwie, die haben alle verschiedene Fähigkeiten, man kann so coole Special Moves machen und es gibt auch Items, mit denen man sich abschießen kann, ist schon ganz witzig, kommt natürlich nicht an Mario Kart ran, aber wenn man das einen überdrüssig ist, kann man das ruhig spielen.
Okay.
Dann haben wir, wie gesagt, viel Zeit noch in Pokémon Stadium reingesteckt, aber hauptsächlich wirklich in die Minispiele, es gibt irgendwie 9 Stück und da kann man auch so eine Art Turniermodus machen. Und es ist eigentlich super stumpf, aber es macht halt einfach Bock. Ich weiß auch nicht warum. Die haben genau die richtige Formel. Und auch wenn es nur so wenig sind, es macht immer wieder, immer weiter Spaß. Das ist ganz, 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 ganz komisch.
Ja, ja, ein paar war gut, das Schlurp-Zeug essen und so, ja, ja.
Ja, wo man mit Sandan in den Boden buddeln muss, wo man den Controller dann so zwischen den Knien festhält und mit den Händen auf die Schultertasten draufhaut. Ja, ja.
Und dann muss man immer so die Parkinson-Technik anwenden, dass man da möglichst schnell draufbringen kann.
Ja, genau. Dann natürlich auch GoldenEye. Das habe ich auch viel gespielt. Meinen Freunden brauchen wir, glaube ich, auch nicht viel zu erzählen. Das ist halt Multiplayer-Klassiker schlechthin.
Ja.
Genau wie Mario Party 2. Das, wie ich finde, beste Mario Party. Besser als 1. Allein aus dem Grund schon, weil es kein Paddelgedaddel hat, was den Analogstick zerstört. Das Thema hatten wir ja vorhin schon.
Ja.
Und unter anderem halt auch die Handfläche. Weil man muss halt, es gibt so ein Spiel, da muss man halt 3-1, das glaube ich.
Ja, wer hat das nicht gemacht, diese Palm Strat.
Ja, man hält halt den Controller in der einen Hand, so von unten, und mit der anderen Hand legt man quasi die Handfläche auf den Analogstick und bewegt halt die Hand im Kreis. Es geht am schnellsten, ist aber halt auch am schmerzhaftesten und auch am schlechtesten für den Controller.
Das kannte ich vor allen Dingen von so Fischer-Spielen auf der PlayStation, aber bei der PlayStation sind die Sticks so gummiert, da ist es nicht ganz so schlimm.
Ja, beim N64 ist halt noch Hartplastik und das ist härter als Haut. und an Singleplayer-Titeln habe ich jetzt hier tatsächlich nur Mario 64 reingeschrieben, was natürlich bahnbrechend war und wegweisend. Und Banjo-Kazooie, was eigentlich, wenn man ehrlich ist, der bessere Plattformer ist, finde ich.
Siehe Game Talk dazu.
Genau, gametalk.fm/banjo-kazooie. Und natürlich Ocarina of Time, das beste Zelda. Um das mal klarzustellen.
Okay, okay. Ja, ich sehe schon, da muss wahrscheinlich auch früher oder später mal noch ein Game Talk zu her.
Um das zu klären.
Ja.
Ich muss ja zugeben, ich habe das, glaube ich, erst irgendwie 2015 das erste Mal wirklich durchgespielt.
Was?
Ich habe das irgendwie vier oder fünfmal angefangen und dann immer wieder liegen lassen und dann habe ich es endlich mal durchgezogen.
Kommst wahrscheinlich nicht durch den Deckelbaum.
nee, das ging dann noch, aber irgendwann habe ich es dann plötzlich immer liegen lassen. Ja gut, das wäre dann ein Thema für den Ocarina of Time Podcast, der vielleicht irgendwann mal noch kommt. Und jetzt, wenn ich auf die Uhr gucke, lustigerweise sind wir bei 64 Minuten, entsprechend muss ich jetzt möglichst schnell mal hier zum Ende kommen. Zuerst mal ganz kurz, wie immer, hier ein paar Hinweise, gametalk.fm, guck da rein, klick den Abo-Button, würde mich sehr freuen, dann bekommst du kostenlos immer jede neue Episode bei dir auf dein Gerät. Ja, hier hatten wir ein paar Punkte, über die man diskutieren kann, mich interessiert natürlich deine Meinung, gametalk.fm/kontakt ist da die Anlaufstelle. Jetzt bedanke ich mich wie immer hier bei meinen tollen, mittlerweile Stammgästen Andy und Patrick. Vielen, vielen Dank.
Ja, hat mich gefreut.
Ja, sehr gerne, immer wieder.
Natürlich auch schnell Werbung für eure Projekte, Andy, nerdybynerds.ch. Möpo, bei dir wird es ein bisschen schwieriger. Bei dir kann man wahrscheinlich am schnellsten auf Twitter verweisen, twitter.com/Möpor, M-O-E-P-0-R, etwa so.
Yeah, genau, sehr gut.
Oder natürlich in den Shownotes unter anderem zu dieser Episode. Da sind alle Projekte, Social Network Accounts etc. jeweils auch verlinkt. Guckt mal da rein. Dann zu guter Letzt natürlich danke ich dir da draußen fürs Zuhören. Hat mich sehr gefreut. Würde mich noch mehr freuen, wenn du beim nächsten Game Talk dann auch wieder reinhörst. Bis dahin viel Spaß beim Spielen. Vielleicht sogar mit dem Nintendo 64. Tschüss.
Ciao.
Bis dann. Ciao.
Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit Game Talk FM. Till next time.
Yeah,